Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Ja, willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Tino, auch niedergelassener Hausarzt in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Hanefeld, niedergelassener Hausarzt in Bremervörde in Niedersachsen. Unser Thema heute: Warum ist eine gute Digitalisierung wichtig für unsere Praxen?
Ja, warum ist eine gut gemachte Digitalisierung wichtig in unseren Praxen? Viele Praxen sind ja aufgrund eines latenten Fachkräftemangels unterbesetzt. Also ich kenne kaum eine Praxis, die derzeit keine qualifizierten Mitarbeiterinnen sucht. Die Praxen sind zudem am Limit, weil im Moment auch wieder eine Infektwelle durch Deutschland rollt. Was wir also in den Praxen bräuchten, wären gut gemachte digitale Lösungen, die die Arbeit in den Praxen erleichtern und die unsere Mitarbeiterinnen entlastet. Das ist ja als Problem jetzt erstmal kein Alleinstellungsmerkmal des Gesundheitssystems. Das Problem haben alle anderen Branchen auch. Aber warum klappt das bei uns im Gesundheitssystem nicht? Darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Hallo Marc, hallo Tino.
Servus Christian, hallo Marc. Ich kann gleich mal anfangen. Der Fisch stinkt vom Kopf her, würde ich jetzt mal sagen.
Jawohl, gleich den Hammer rausgeholt.
Ja, natürlich. Also nein, aber Ärzte setzen in ihren Praxen eigentlich an neuen Techniken immer um, was dem Praxisablauf dienlich ist. Sobald es Faxgeräte in den 80er Jahren gibt, hatten alle Praxen damals Faxgeräte. Als die Computer in den 90er Jahren kamen, ging das sehr schnell, dass die Ärzte die Vorteile erkannt haben, digitalen Laborabruf gemacht haben, die Abrechnung digital gemacht haben. Es kam sehr schnell das Scannen rein Richtung papierlose Praxis und dann kam eigentlich das Projekt 2000 mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems und der elektronischen Patientenakte und der Traumvorstellung einer EPA. Und seitdem, seit über 20 Jahren, warten wir darauf, dass wir funktionierende Technik in die Praxis bekommen. Die können wir uns ja nicht irgendwo kaufen. Die muss in diesem Fall tatsächlich das Bundesgesundheitsministerium uns liefern. Und da, finde ich, hapert es seit Jahren.
Ja, harter Tobak. Gleich mal hier das Problem direkt angesprochen. Hast du natürlich in jedem Punkt recht, den du sagst. Wir können vielleicht noch mal kurz einen Schwenk zurück machen und erstmal einfach unseren Hörerinnen und Hörern nochmal klar machen, warum diese Digitalisierung in den Praxen für uns so wichtig ist. Wir haben ja ein ganz massives Problem und das Problem ist die Demografie bzw. der demografische Wandel. Das haben wir auch schon in einigen älteren Folgen thematisiert. Wer ihn das interessiert, der kann sich die Folge, weiß jetzt nicht genau die Nummer, ich glaube 27 oder 28 anhören. Die haben wir vor ungefähr anderthalb Jahren gemacht. Zur Zukunft des Gesundheitssystems haben wir da so eine Miniserie hier im Podcast gemacht. Und da in der dritten Folge haben wir die Probleme des Gesundheitssystems auch ein bisschen detaillierter ausgeführt und auch da die Demografie eben erläutert. Das Problem ist, dass einfach in den Jahrgängen zwischen 1950 und 1970 einfach die geburtenstarken Jahrgänge liegen. Das heißt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, so mit dem beginnenden Wirtschaftswunder, es auch einfach zu Familien kam mit mehr Kindern. Das war noch ein traditionelles Familien- und auch Frauenbild. Deshalb wurden in der Zeit mehr Kinder geboren als in den Jahrgängen davor. Und dann eben bedingt durch die Hippie-Bewegung, durch die feministische Bewegung ab den 70er Jahren auch wieder einfach weniger Kinder geboren, sodass wir also quasi so diesen geburtenstarken Jahrgang, den wir als Babyboomer bezeichnen, so durch diese Alterspyramide hindurchschieben. Und diese Jahrgänge erreichen jetzt eben in den nächsten Jahren das Rentenalter und das trifft uns quasi zweifach. Zum einen haben wir eine dann steigende Zahl chronisch kranker, multimorbider und alter Patienten. Und zum anderen haben wir auch innerhalb unserer Belegschaft einen Alterungsprozess. Also es kommt so zum gewissen Ungleichgewicht hier. Die Beitragszahler werden weniger, die Leistungsempfänger werden mehr. Und das hat ganz gravierende Folgen für uns in den Praxen.
Wobei, Christian, da würde ich tatsächlich jetzt mal kurz einschreiten, weil das der demografische Wandel bei Patienten und Personal und Mitarbeitern ist sicherlich nur ein Punkt. Ein viel, viel wesentlicherer Punkt ist das Voranschreiten der Technik. Also wir haben auch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, Befunde als damals, die verwaltet werden wollen. Und dann ist ein weiterer Punkt, dass wir eine Bürokratie haben im Gesundheitssystem, die ist auf die 50er Jahre ausgerichtet. Und wenn man ganz ehrlich ist und von Digitalisierung redet, dann geht es nicht darum, dass wir einfach nur Papierprozesse in Computerprozesse umwandeln, weil das hilft uns dann tatsächlich nicht. Ein Scheißprozess digitalisiert ist immer noch ein Scheißprozess, sondern hier müssen wir tatsächlich fordern, und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, Marc, vielleicht kannst du da was zu sagen, es gibt ganz viele Beispiele, wie wir in unseren Praxen erheblich Arbeit einsparen können, die eigentlich die Arbeit jetzt schon immer schwieriger macht und die in Zukunft tatsächlich erheblich Arbeitskraft sparen kann und für Patienten freisetzen kann.
Ja, wir haben ja ganz viele Dinge früher einfach auf Papier gemacht tatsächlich. Ich habe so eine Praxis ja übernommen, wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass man, es macht einfach einen Unterschied, ob man sich erst die Akten zusammensuchen muss oder ob man es auf dem Rechner verfügbar hat. Noch besser ist, wenn es einfach automatisch überall da ist. Wir kommen sicherlich gleich auf die digitale Patientenakte, also auf die EPA, wo der Vorteil besteht, dass wir auch Daten wirklich haben, egal wo man hinkommt und nicht davon abhängig ist, etwa dass der Patient meinetwegen seine Unterlagen vergessen hat oder wir haben sie ihm nicht ausgedruckt beim Mitgeben oder sowas. Oder eine Überweisung, wo ich Leuten was übermittle, Kolleginnen und Kollegen. Das müsste einfach automatischer ablaufen und viele, viele Dinge, Anfragen, die wir beantworten müssen und so weiter, die uns einfach viel Zeit kosten und die eigentlich niemandem in der Versorgung einen Mehrwert bieten. An diesen Stellen müssen wir noch viel machen und am Ende ist auch so, dass wir auch viele Arbeitsprozesse digitalisieren könnten, ne, mit digitalen Helfern, dass man zum Beispiel Befunde automatisch generieren lässt, wenn eine KI mithört. Solche Geschichten könnten wir sicherlich dort nennen und könnten wir nochmal besprechen weiter.
Und die Sache ist ja die, das ist ja kein nice to have, sondern das ist ja ein zwingend notwendiges Ding, was wir da brauchen. Also deshalb, das war ja das, was ich ausgeführt habe. Wir haben einfach einen wahnsinnig hohen Fachkräftemangel, der uns in den nächsten Jahren riesige Probleme machen wird. Und deshalb ist diese Digitalisierung überlebensnotwendig und nicht irgendwie, ja, wir haben ja die Technik und könnten deshalb tun, sondern unser System ist geht einen Bach runter, wenn wir nicht diese digitale Assistenz bekommen. Ich habe dazu eine Studie gefunden von PricewaterhouseCoopers, von 2 Jahre alt, die den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen untersucht haben. Und da geht zum Beispiel daraus hervor, dass wir momentan schon einen leichten Engpass haben im Bereich der Gesundheitsversorgung, was die Fachkräfte angeht. Wir haben im Moment ungefähr 290.000 offene Stellen, die besetzt werden könnten. Und das Ganze steigt an im Jahr 2035 auf tatsächlich 1,8 Millionen Stellen. Das heißt, wir haben dann eine Versorgungslücke, die ist erheblich. Wir brauchen einfach digitale Tools, um weiter das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Also das ist gar nicht so sehr diese Frage, wir könnten, sondern wir müssen.
Ja, aber da würde ich dir jetzt gar nicht widersprechen, da stimme ich dir ja zu. Aber gleichzeitig bin ich so frustriert, dass wir einfach in die Praxis oder in den Praxen durch die ganzen Verwaltungsprozesse, die durch die Versicherungen und die KVen im Hintergrund laufen, immer noch arbeiten wie in den 50er Jahren. Also es ist ja kein Appell, dass der einzelne Praxisbesitzer, die einzelne Praxisbesitzerin sich entscheiden könnte, ich arbeite jetzt digitaler, sondern die großen Prozesse sind die ganzen Formulare, die wir ausfüllen, die Krankmeldungen, die Rezepte, die Überweisungen, die ganzen Formulare für die Rentenversicherung, fürs Versorgungswerk und und. Also wir haben so viel Papierprozesse, die im gesamten To-Do auf die 50er Jahre ausgelegt sind. Und wenn wir über Digitalisierung reden, dann ist es zwar sehr hip, über das E-Rezept zu reden und die EAU und die elektronische Patientenakte, die sind auch wichtig, gar keine Frage. Aber das, was wir brauchen, ist ein echter Mehrwert in den Praxen, mit denen wir dann Digitalisierung auch in den Praxen erfolgreich voranbringen.
Was für Lösungen könntest du dir denn am ehesten da vorstellen? Oder was ist eurer Meinung nach das Hauptproblem? Wo hättet ihr am liebsten digitale Unterstützung, die auch gut funktioniert?
Also da fange ich mal an. Ich habe es ja so provokant in den Raum geworfen. Ich finde es extrem frustrierend, dass die ersten digitalen Anwendungen, die das E-Rezept und der versicherten Stammdatenabgleich ist und die Übermittlung der Papier-AU, an dem sich aber inhaltlich sonst überhaupt nichts verändert. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Prozesse, die überhaupt nicht bedacht worden sind, sondern man ist stolz darauf, einen Papierprozess jetzt computerisiert zu haben. Da ist noch gar nichts digitalisiert. Also das Wording ist da völlig falsch. Digitalisiert wäre, wenn zum Beispiel an der Krankmeldung, fangen wir mal an mit den Verbesserungsvorschlägen, zum Beispiel bestimmte Meldungen an die Krankenkasse, die nach 6 Wochen erfolgen, dass die Hinterfragung der Krankmeldung, wenn das automatisch im System mit implementiert ist. Automatisch mit erzeugt wird und in die Krankenkasse oder so an den medizinischen Dienst gesendet wird. Wenn wir statt dem Stammdatenabgleich, bei dem ganz ehrlich gesagt kein Mensch was von hat, ich weiß nicht, was die Kasse davon hat, und aber wir müssen da teure Prozesse einrichten in der Praxis, Konnektoren kaufen, ganze Prozesse lostreten. Aber die einzelne Praxis hat überhaupt keinen Erfolg gehabt. Es wäre ein leichtes gewesen, wenigstens mit einem digitalen Impfausweis zu beginnen, Mutterschutzpass oder irgendetwas, wo Patienten und Praxen tatsächlich einen Mehrwert drin sehen.
Ja, ich sehe ein großes Problem tatsächlich durch diesen schlecht gesteuerten Zugang ganz generell ins System. Ja, also das wäre auch was, was wir digital viel besser steuern könnten. Es kann ja jeder Patient weitgehend unstrukturiert jedes Element der, also jede Versorgungsstruktur in Anspruch nehmen, kann in die Notaufnahme gehen, kann in eine Arztpraxis gehen, in eine Facharztpraxis. Und wird da in sehr wahrscheinlich auch behandelt. Das heißt also, dass wir Digitalisierung dafür nutzen, dass schon im Vorfeld vielleicht eine gewisse Steuerung erfolgt. Das ist ja auch bisher noch nicht mal in Sicht. Ja.
Aber das Irre ist, es ist schon da. Durch den versicherten Stammdatenabgleich. Jeder Versicherte lässt sein Kärtchen einlesen, sei es im Krankenhaus, in der Arztpraxis, überall. So, durch den Stammdatenabgleich erfährt die Krankenkasse sofort, mit Einstecken der Karte, dass der Patient in dieser Praxis ist. Die Krankenkasse könnte auch in dem Moment erkennen, das ist der 4. Orthopäde dieses Quartales und könnte daraus irgendeine Konsequenz ziehen. Mhm. Aber das ist ja genau das Problem für Patientensteuerung und tatsächlich hilfreiche Tools, auch was die Digitalisierung betrifft, für uns an Informationsmehrgewinn in den Praxen. Das ist, sehe ich nicht, dass das umgesetzt wird. Und deswegen bin ich tatsächlich ein Kritiker des jetzigen Weges, wie digitalisiert wird, obwohl ich dir total zustimme. Eine echte Digitalisierung ist in der Medizin längst überfällig.
Ich habe so ausgedrückt, kürzlich bei einem Vortrag, Digitalisierung muss dazu dienen, dass die Patientenversorgung verbessert und vereinfacht wird. Und das muss als Überschrift über jedem Schritt der Digitalisierung stehen. Da gebe ich Tino recht, das ist derzeit nicht der Fall. Denn wir haben ja zum Beispiel die EAU, aber wenn ich für eine Vertretung jemanden krank schreibe, sehe ich nicht, wie die letzte Krankschreibung war. Und wenn er mir einen Ausdruck mitbringt, dann steht aufgrund von der KBV-Vorgabe nicht drauf, ab wann er krankgeschrieben war. Muss ich dann fragen. Oder ich lasse es weiterhin offen. Und dasselbe gilt für Medikamentenpläne, für Impfungen und so weiter. Wir wissen es einfach nicht, obwohl diese Daten da sind. Und an der Stelle müssen wir wirklich gucken, Und ich würde auch allen raten, einfach mal in Praxen zu hospitieren. Mal eine Woche. Das reicht, um viele, viele Dinge zu lernen. Was
meinst du alle Patienten oder das Bundesgesundheitsministerium?
Ja, ich weiß, die Patienten hospitieren ja immer schrittweise bei uns. Ne? Also je nachdem, wie oft sie da sind, kann man schon sagen, dann ist irgendwann auch, kann man vielleicht ein Praktikum bescheinigen. Nee, Spaß beiseite. Aber ich meine wirklich, dass die Leute, die Digitalisierungslösungen schaffen, dass die bei uns mitgucken sollten. Und ich glaube schon, die Probleme, die Tino gerade skizziert hat, die liegen schon daran, dass das nicht passiert ist. Sonst hätte man, also ich kann mir bestimmte Dinge nicht erklären, warum man zwar ein E-Rezept gemacht hat, aber man hat die Heimpatienten vergessen. Das haben wir schon thematisiert in einem anderen Podcast. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Und man muss einfach da mehr schauen, was wir in den Praxen brauchen und übrigens auch, was in den Krankenhäusern gebraucht wird, die ja in die Digitalisierung, was uns angeht, uns Praxen noch gar nicht eingebunden sind.
Ich finde das auch immer sehr spannend, wie kleingeistig da auch gedacht wird, wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Also man liest ja dann immer mal wieder so Meldungen von, weiß ich nicht, Spitzenverband der Krankenkassen oder weiß nicht jetzt genau konkret welche Institutionen. Es sind jetzt 80 Millionen E-Rezepte ausgestellt, als wäre das jetzt für tatsächlich so eine Rieseninnovation, wenn wir uns mal aber vergegenwärtigen, wie wir zum Beispiel mit unseren Smartphones unser Leben inzwischen ausgestalten, also wie Digitalisierung für uns in unserem Privatleben aussieht, ganz konkret jeden Tag. Wenn ich morgens irgendwo hinfahren möchte, ich gebe bei Google irgendwo mein Ziel ein, da führt mich mein Handy hin. Ich bezahle dann meine Busfahrkarte, Zugfahrkarte, mein Flugticket damit. Ich buche meine Flüge, ich kaufe ein damit. Ich zahle im Supermarkt mit meinem Handy, alles mit meiner digitalen Identität. Wir könnten jetzt noch stundenlang hier weitermachen und aufzählen, wofür wir alles unser Handy benutzen, wo wir vor 10 Jahren noch unser Portemonnaie gebraucht haben, unseren Schlüssel, unseren Falk, Faltplan etc. Ja, und das machen wir alles mit dem Handy und das ist für uns total selbstverständlich im Alltag. Und dann gehen wir in unsere Praxen oder Krankenhäuser und müssen jedes einzelne Gerät mit einer PIN freischalten, müssen und freuen uns schon darüber, wenn die Komfortsignatur in unserem Zimmer funktioniert und wir ein Rezept, was wir vorher händisch unterschrieben haben, jetzt irgendwie einfach rausschicken, was eigentlich auch für uns jetzt so einen wesentlichen Mehrwert nicht hat, außer dass wir irgendwie weniger Druckerpapier verblasen. Wir irgendwelche Medikamentenpläne anfertigen, die dann der nächste Facharzt, zu dem wir überweisen, wahrscheinlich gar nicht richtig einlesen kann, weil er vielleicht das Scan-Gerät noch nicht hat oder auch sonst irgendwie das noch nicht alles hinhaut. Und das heißt, wir geben uns in unseren digitalen Berufsalltag mit so absolut niedrigen Standards zufrieden und kriegen dann von den Playern, die uns das anbieten, so niedrigschwellige Lösungen immer als wahnsinnige Erfolgsmeldung verkauft, das ist eigentlich schon fast schizophren.
Ja, der Prozess der Klinikeinweisung. Wir reden ja auch immer gerne über die sektorübergreifende Versorgung. Also ich schreibe händisch auf, was der Patient im Krankenhaus, weswegen ich ihn ins Krankenhaus schicke. Dann drucke ich eine Liste mit ICD-10-Dauerdiagnosen aus. Dann drucke ich ein Medikamentenblatt aus. Vielleicht noch ein paar Befunde dazu. Das alles gebe ich dem Patienten mit ins Krankenhaus. Im Krankenhaus sitzt ein armer Stationsarzt da und schreibt das, was ich ausgedruckt habe, händisch wieder ab. Dann machen die, was immer sie im Krankenhaus tun müssen, stellen einen Entlassbrief, den sie dem Patienten zu mir schicken. Und ich schreibe wieder händisch die Diagnosen ab, gleiche mit meinen Diagnosen ab, gleiche den neuen Medikationsplan oder die Änderung mit dem alten Medikationsplan ab, alles händisch. Dann muss ich wieder einen Plan ausdrucken, dann muss ich Rezepte ausstellen, egal ob jetzt digital oder mit Unterschrift. Und in der ganzen Zeit haben wir sowohl auf stationärer wie ambulanter Seite eine unglaubliche Zahl an völligen Nonsens, an Zeit verblasen dafür, dass wir Dinge abgeschrieben haben.
Genau, das ohne, dass wir die Ressourcen eigentlich haben.
Und da verstehe ich auch nicht, dass gerade die Deutsche Krankenhausgesellschaft gefordert hat, dass die EPA-Einführung für sie nochmal weiter verzögert wird, weil die am meisten davon profitieren würden, nämlich der Ebene, ja, gerade auch ärztliche Arbeitszeit zu sparen. Und bei uns ist es ja auch so im ambulanten Bereich. Von dir, Christian, kam ja im Vorgespräch dieses Beispiel von der digitalen Überweisung. Und ich glaube, man kann es auch wirklich plastisch darstellen. Wenn wir jemanden überweisen wegen, weiß ich nicht, Pfropf im Ohr, das ist ein Standard. Mache ich eine Überweisung, ist klar, ne, schicke ich hin, weiß jeder warum. Und die Fälle, und das ist, denke ich mal, aus dem Alltag auch wirklich für jeden nachfühlbar, die Fälle, wo es komplizierter wird, da bekommen wir alle Stress, weil dann machen wir eine Überweisung und dann fragen wir uns, okay, was braucht der Kollege jetzt? Der braucht dann EKG, der braucht vielleicht einen Vorbefund vom Pneumologen oder sowas, ne, wenn ich jetzt zum Kardiologen schicke, der braucht vielleicht eine subjektive Einschätzung nochmal von mir, die ich auf die Überweisung oft nicht drauf kriege, weil ich keinen Platz für habe. Und an der Stelle könnten wir auch sehr viel Zeit sparen, indem wir das einfach wirklich in die Akte reingeben und der Patient hat die Überweisung sozusagen als Token mit dabei. Und im Krankenhaus, ganz klar ist das auch so, wie viele Doppeluntersuchungen werden gemacht, wie viele Unklarheiten bestehen, ob ein Impfschutz besteht, welche Laboruntersuchungen schon vorliegen und so weiter. Oft habe ich schon Untersuchungen gemacht, wie beispielsweise aufwendige Sachen wie bakteriologische Untersuchungen. Und im Krankenhaus ist es nicht bekannt, weil es nirgendwo steht. Und an den Stellen müssen wir einfach besser werden, weil wir einfach vorhandene Daten haben. Und vorhandene Daten müssen auch automatisch übertragen werden können und den Nachbehandlern zur Verfügung stehen. Das ist völlig klar.
Ja, überleg dir mal allein schon, wenn wir haben im ambulanten System 500 Millionen Behandlungsfälle jährlich untereinander. Ne? Es sind ein bisschen mehr Scheine, aber wenn man die Laboruntersuchung rausrechnet, sagen wir mal roundabout 500 Millionen Behandlungsfälle. Wenn wir die jetzt untereinander uns zu Fachärzten überweisen und nur in 10% der Fälle die Überweisung vom Patienten vergessen wird, weil er die an dem Tag nicht dabei hat, was ja sehr häufig vorkommt. Ne? Das heißt also, der Facharzt, der die Überweisung bekommt oder bekommen sollte, Patient hat sie nicht dabei, man weiß jetzt nicht genau, wer der Hausarzt ist, wird vielleicht ein falscher Hausarzt eingetragen oder gar keiner, der Hausarzt, wir kriegen den Befund nicht etc., da hängt so ein Rattenschwanz hinten dran, dann reden wir bei 10% der Fälle ja schon von Millionen, wirklich von Millionen von Behandlungsfällen, wo wir einen Informationsverlust haben, der überhaupt nicht nötig wäre, wenn wir diesen digitalen Prozess zum Beispiel nutzen würden, wo wir als Ärzte uns einfach austauschen könnten, wo wir unsere Befunde, die wir erhoben haben, schon für den Kollegen anhängen könnten, wo wir konkreter die Fragestellung machen könnten, wo der Kollege wüsste, welcher Arzt jetzt zu ihm überweist etc. Wir haben so viel Abrieb im System, dass wir einfach, das können wir uns halt eben, und das ist genau, wenn wir jetzt den Bogen schlagen zur Demografie, was wir uns einfach in den nächsten Jahren nicht mehr leisten können, das können wir uns nicht mehr erlauben.
Christian, ich habe eben im Handy schnell nachgeschlagen. 10% von 500 Millionen Fällen sind sage und schreibe 50 Millionen.
Habe ich eben nicht gesagt, die Zahl, weil wir natürlich nicht 500 Millionen Patienten überweisen im Jahr. Deshalb, wie viele davon Überweisungsfälle sind, weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall, ist das eine Zahl, die so hoch ist und wir könnten das alles darstellen, aber es wird uns halt lieber eine EAU als einer der ersten Digitalisierungsprozesse hingesetzt, die für weder den Patienten noch für den Behandler einen wesentlichen Mehrwert hat.
Ja, und seien wir mal ganz ehrlich, wir haben am Anfang auf die elektronische Patientenakte hingewiesen. Zwei Dinge. Marc, du hast gefragt, warum die Kliniken da nicht mit angeschlossen sind an dieses System. Schlichteck einfach, weil die Politik vergessen hat, sich Gedanken über die Schnittstellen zu machen. Die haben gedacht, Computer reden von alleine miteinander. Scheinbar. Jetzt lernen sie gerade, dass das nicht der Fall ist. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns die Vielzahl an Befunden angucken, die wir bei unseren Patienten erheben, gerade bei den komplizierten, gerade bei den schwierigen, mit denen ja dann immer vom Bundesgesundheitsministerium aufgeworben wird, dass die dann besser versorgt seien. Wir wissen genau, wenn wir da alle unsere Befunde als eine lose PDF-Sammlung, die nicht durchsuchbar ist, reingeben und jeder Facharzt und jede Praxis noch ein eigenes Verschlagwortungssystem hat, dann ist das, was immer rauskommt, binnen einem halben Jahres bis Jahres nicht mehr verwendbar. Weder hat der Patient die Ressourcen, das vernünftig zu administrieren. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass man glaubt, man könnte das dem Patienten überlassen. Also wenn ich jetzt die Patienten angucke, die mit Ordner ankommen in die Praxis, die haben so viel Kramzeug da drin abgeheftet, wo das tatsächlich mühsam ist, allein schon aus einem Ordner, den man schnell durchblättern kann, die richtigen und relevanten Befunde für die Weiterbehandlung rauszusuchen. Bei einer digitalen Akte, wo der Patient einscannt, was ihm noch einfällt, die Kliniken, die Praxen, die verschiedenen, dann ist einfach so eine Akte nicht mehr nutzbar.
Kommt ein bisschen drauf an. Ich hatte jetzt eine Demonstration von meiner Praxissoftware gehabt auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Gematik und von der KBV. Und habe in der Nachklapp dessen auch nochmal die Softwarefirma angeschrieben und habe dann die Antwort bekommen, dass es beispielsweise schon auch ein Synchronisierungstool gibt. Also wenn ich mir die digitale Patientenakte aufmache, sieht das ja so aus, dass ich einfach die Versichertenkarte einlese, bekomme dann die Erlaubnis, die zu beschreiben und so weiter für 90 Tage. Und gleichzeitig kann ich auch reinschauen, welche Befunde da sind. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, dort auch Dubletten rauszufiltern. Das wird da schwierig, wo es nicht in der EPA ist. Wo man beispielsweise noch einen Fax hat und du hast vielleicht noch selbst was gescannt und es kommt noch ein Brief. Ne? Es kommt vielleicht der dritte Brief aus dem Krankenhaus zum selben Patienten, wo man nicht weiß, hat der überhaupt noch einen Unterschied oder ist da ein Satz geändert oder keine Ahnung. Oder ist was Wichtiges geändert, was ich nicht übersehen darf. Und an der Stelle, da fängt das dann wieder an, was du gerade gesagt hast, Tino, wir haben keinen Content-Filter. Das heißt, wir können nicht sehen, was in der Datei liegt. Allerdings sind die Metadaten schon so, dass man sieht, welche Fachrichtung das ist und von wann der Brief ist und so weiter. So dass man dann also auch synchronisieren kann, hat die Daten dann in seiner elektronischen Akte in der Praxissoftware drin. Das ist schon so geplant. Ich glaube auch, klar, das ist schlecht gemacht. Wir haben keine durchsuchbaren PDFs. Das habe ich auf meinem Computer und auf meinem iPad selbst, habe ich das ja schon in der Digitalisierung, in der Medizin nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben auch keinen richtigen bundeseinheitlichen Medikationsplan, sondern eine komische Liste. Was wir bräuchten, wäre ein richtiger bundeseinheitlicher Medikationsplan, wo drin steht, was der Patient wirklich täglich nimmt. Aber ich glaube, es stecken ja auch noch ein paar andere Sachen hinter, also technische Dinge, wie wird es umgesetzt, was passiert auf der Netzwerk- und auf der Datenbankebene und so weiter. Und es wird jetzt anfangen, auf jeden Fall im Januar mit der Testphase. Ich werde an der Testphase auch beteiligt werden. Selbst als Praxis. Und wir müssen auch anfangen, meines Erachtens, und müssen aber auch dafür sorgen, als Ärzteschaft mit unseren Körperschaften, die wir haben und auch mit Einzelpersonen, die den Enthusiasmus für Digitalisierung haben, dass diese Prozesse verbessert werden und sich weiterentwickelt. Es ist ja nicht nur die Benutzerebene, sondern tatsächlich auch die technische Ebene, auf der noch ja, ein bisschen experimentiert wird.
Ja, aber das ist ja auch eigentlich das, was eigentlich schlimm ist, ne? Dass wir wieder nur völlig unausgegorene Produkte bekommen oder eben einfach wir alle mit einer gewissen Erwartungshaltung an so ein digitales Tool rangehen, weil wir das eben auch aus unserem Privatleben häufig schon kennen, wie Digitalisierung sein kann und wir uns dann zufrieden geben müssen mit einer Liste von PDFs, die, wenn wir Pech haben, kryptische Namen haben. Und sind wir mal ehrlich, die gut gepflegten EPAs, die pflegt ja der Patient, die elektronische Patientenakte, werden die sein von den Patienten, die auch so gut Bescheid wissen über ihren Gesundheitszustand, dass es häufig nicht die Patienten unbedingt sind, von denen du diese Informationen noch in digitalisierter Form bräuchtest. Ja, wir bräuchten ja häufig das von den Patienten, die vielleicht sprachliche Barrieren haben, die vielleicht nicht in der Lage sind, uns in der ja, dreiminütigen Anamnese ihre Gesundheitsproblematik zu schildern, sondern es ist ähnlich wie bei den Gesundheitsuntersuchungen, wo wir häufig die Patienten einfach nur untersuchen, die sich sowieso kümmern und denen wir nur ihre gute Gesundheit bescheinigen und wir eigentlich ja die anderen wollten, die halt nicht so den Zugang zum Medizinsystem haben und nicht so in der Lage sind, selbstverantwortlich im Gesundheitssystem zu handeln. Da wäre ja die EPA auch gerade wichtig, ne? Und deshalb sage ich, das ist was von der Denke her schon wieder so ansetzt, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit so einem, ja, wirklich mit so einer ganz dünnen Software, wo du ein paar PDFs in einen Ordner hochlädst. Ich meine, das machen wir hier jeden Tag, wenn wir uns untereinander digital austauschen, dass wir ein paar PDFs irgendwo hinschieben und untereinander austauschen. Das ist jetzt im Medizinsystem, das ist ja jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und das wird uns dann so als der Beginn verkauft. Das ist ja das Problem. Das ist ja jetzt kein geiles, sexy Software-Tool, wo wir richtig Bock haben mitzuarbeiten, wo wir denken, hey, endlich habe ich einen wirklichen Mehrwert. Meine Arbeitsprozesse werden leichter, ich komme schneller an Informationen ran. Ich kann vielleicht sogar so ein Ding so durchsuchen, dass es mir die Informationen, die ich haben will, durch 2, 3 geschickte Abfragen gibt. Nee, das wird einfach wieder, das ist einfach ein Ordner, durch den wir uns durchfühlen. Und wie Tinus schon richtig gesagt hat, wenn da nach einem halben Jahr jeder seinen Kram reinlädt aus den letzten 20 Jahren, dann ist das ein Wust von Befunden, der uns überhaupt keinen Mehrwert bringt.
Ich glaube aber, also ich gebe dir recht, dass das tatsächlich problematisch ist, dass wir ein System haben werden, was ja nicht wirklich ausgegoren ist. Das haben wir gerade schon mehrfach gesagt. Aber ich glaube, der Patient kann uns da so viel nicht kaputt machen. Ich glaube eher die Technikaffinen, die können sowas kaputt machen. Die können ihre Daten rauslöschen und uns was vorenthalten, worauf sie keine Lust haben, dass wir es wissen. Aber ansonsten, wenn wir es gut machen in Praxen, gerade die Patienten, die schlecht sind in Digitalisierung oder die Sprachschwierigkeiten haben oder sowas, die werden durchaus von profitieren, weil dann die Fachärzte oder die Gebietsfachärzte und die Allgemeinmediziner eben doch Daten austauschen können darüber. Das denke ich schon. Wie viel das dann am Ende bringt, werden wir sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir 20 Jahre Daten jetzt in kürzester Zeit zurückbekommen in diese Akte, weil das ja ein ziemlich großer Aufwand ist, die da reinzubringen. Und das soll ja prospektiv sein. Wir sollen ja auch nicht alle Daten, die wir haben, in die EPA stellen, sondern nur die jetzt ab jetzt in den oder ab dem Zeitpunkt der Einführung im Behandlungsfall vorliegen. Daher würde ich dem, was diese Ebene angeht, schon eine Chance geben. Bei dem anderen gebe ich dir aber recht, dass da doch noch einiges fehlt, was wir wirklich in der Praxis gebrauchen könnten. Aber ob wir uns an der EPA so festbeißen wollen, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja nur ein Aspekt der Digitalisierung.
Also ich will mich überhaupt nicht festbeißen. Ich glaube, dass wir ganz dringend die elektronische Patientenakte brauchen. Ich glaube, weil das ein zentrales Instrument ist, an dem ganz viele andere Dinge aufgehängt sind. Austausch von Laborwerten, Austausch von Röntgenbefunden, Austausch von Diagnosen, Medikationsplan. Also brauchen tun wir das ganz, ganz, ganz dringend. Das ist tatsächlich das, was wir am Anfang hatten, was erleichtert uns die Arbeit, eben einen Zugriff auf möglichst viele Daten und das möglichst transparent. Trotzdem ist es so, dass ich mit der Akte, so wie sie in die Praxis kommt, also bin ich ziemlich unglücklich. Nicht, weil jetzt einzelne Softwarehäuser eine tolle Lösung haben, sondern weil wir eben auch etliche Softwarehäuser haben, die eine ganz schreckliche Lösung oder noch gar keine Lösung haben. Und du hattest vorhin gesagt, dass wir die mit den Körperschaften, die Kollegen mitnehmen müssen. Das große Problem wird sein, dass wir überhaupt erstmal eine innerärztliche Debatte darüber führen müssen, welche Praxisverwaltungssysteme und Klinikverwaltungssysteme, denn uns Ärzten eine echte, vernünftige Digitalisierung an die Hand geben, auf den Grundlagen, die das Bundesgesundheitsministerium festlegt. Denn man muss hier dazu sagen, das Bundesgesundheitsministerium stellt ja, oder die Krankenkassen, die machen ja nicht die Akte selber, sondern die Oberfläche der Akte, das wird bei den Krankenkassen für die Patienten einzeln gemacht, aber auch da ist nicht jede Krankenkasse gleich. Und bei uns in den Praxen sehen wir nicht die Oberfläche der der vom Bundesgesundheitsministerium oder von den Krankenkassen, sondern die Oberfläche unseres Praxisverwaltungssystems. Und ich befürchte, dass das auch ganz schwierig wird im innerärztlichen Dialog, weil das, was bei dem einen ganz toll funktioniert, ist beim anderen vielleicht eine Katastrophe. Und das wird zusätzlich zu ganz großem Frust führen, weil wir auf einmal tatsächlich auch in den Praxen gar nicht mehr so richtig darüber reden können, was gut und was schlecht ist, weil das tatsächlich sehr aufwendig ist, herauszufinden, ist das jetzt ein Problem der Patientenakte an sich, ist das ein Problem des Versicherten, ist das ein Problem der Krankenkasse oder bei mir in der Praxis.
Ist absolut richtig und wir haben ja irgendwie 100 oder 120 PVSen und nicht alle sind gut, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir hatten darüber schon mal gesprochen beim Thema PVS-Wechsel und da hatte ich auch selbst persönlich Rückfragen gehabt aus der Hörerschaft, welches System benutze ich denn jetzt und welches würde ich denn empfehlen. Und wir wollen ja keine Produktnamen nennen, werde ich auch nicht tun, aber es gibt wahrscheinlich 5 PVSen, die diesbezüglich gut sind. Und ich glaube, wir müssen auch tatsächlich in unseren Institutionen dafür sorgen, dass man das auch mal benennt. Passiert aber nicht, weil es rechtliche Folgen unter Umständen hat. Und es gibt einen großen Hersteller von PVS-Systemen mit 3 Buchstaben, der dafür bekannt ist, dass er nicht gut darin ist und dass er einem Module nachverkauft, die vorher in der Software integriert waren. Wo aber viele Praxen sind und solange wir solche Hersteller haben, die das so schlecht machen, werden wir echt ein Problem haben, auch in der Kollegenschaft. Da gebe ich euch auch völlig recht.
Es gibt ganz aktuell dazu, um das anzumerken, gerade vom Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung eine Publikation, ist jetzt vom 5. Dezember 2024 zur Usability von Praxisverwaltungssystemen und der Nutzerzufriedenheit. Ich stelle den Link in die Shownotes auf jeden Fall. Da ist das Ergebnis auch recht interessant, denn insgesamt muss man sagen, dass da die Nutzerzufriedenheit unter den Kolleginnen und Kollegen äußerst limitiert ist. 3 von 4 Praxen würden ihre aktuelle Software da nicht weiterempfehlen. Und die Wechsel der Praxissysteme werden leichter, muss man sagen. Ja, die Schnittstellen werden einfacher und viele Praxen scheuen natürlich den Wechsel des PVS-Systems. Wir haben dazu ja auch vor ein paar Monaten erst eine Folge gemacht. Aber man kann sich mit dem Thema wirklich beschäftigen. Und ganz konkret tun wir das im Moment auch, dass wir jetzt uns anschauen, wie die EPA bei unserem System umgesetzt wird. Und wir wirklich uns überlegen, wenn das nicht zu unserer Zufriedenheit ist, wenn wir da irgendwie Mängel sehen, dann lieber den Schritt gehen, das PVS wechseln. Da hat man durchaus ein paar Wochen ein bisschen Stress, bis man alles wieder so eingerichtet hat wie vorher. Aber langfristig hat man da was von. Und wir können ja auch mal ruhig nennen jetzt hier im Podcast, was die Top 5 der Systeme war, die jetzt genannt wurden, zum Beispiel vom Zentralinstitut in der Umfrage unter den Kollegen, die Tops und Flops in den Kategorien Nutzerfreundlichkeit, Nutzerzufriedenheit. Da war hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit, die Top 5 waren Tomedo, Pegamed, kenne ich nicht, T2Med, Praxisprogramm Medisoftware und Kiwi und die Flops wurden benannt mit CGM, M1 Pro, Turbomed, DataVital, Medistar und Albis. Also nur mal so Nutzerzufriedenheit, Tomedo, T2Med, Praxisprogramm Medisoftware, Pegamed und Duria. So, das vorher war die Nutzerfreundlichkeit. Nutzerzufriedenheit, wie gesagt, Tomedo, T2Med, Praxisprogramm Pegamed und Duria. Kann sich jeder mal in den Shownotes anschauen und dann auch natürlich sich mal hinterfragen. Ich denke, wir müssen auch in der Ärzteschaft schauen, dass wir diesen Wettbewerb auch langsam annehmen, denn nur so kriegen wir auch eine Verbesserung in die Praxen, wenn wir uns selber diesem Wettbewerb auch insofern stellen, dass wir sagen, okay, so ein Praxisverwaltungssystem hat jetzt kein Alleinstellungsmerkmal und da sind wir nicht unser Leben lang dran gebunden, so ja, sondern da müssen wir einfach auch Druck ausüben, da müssen wir einen Markt schaffen.
Und es gibt auch noch Angebote dazu. Ich möchte nun Moritz Eckert erwähnen, der Hans Dampft in allen Gassen in der Allgemeinmedizin, der ein Seminar gemacht hat. Ich glaube nicht alleine, sondern in Kooperation. Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch mit Nikolas Karl wäre.
Grüße von hier aus.
Zum Thema PVS-Wechsel. Ich selbst habe dazu auch einige Expertise gewonnen, weil ich schon einige Praxen beraten habe dazu. Und es ist nicht so schlimm. Es ist erstmal großer Aufwand. Das kann aber extrem helfen. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich noch auf andere Digitalisierungslösungen kommen, ist das PVS ganz sicher im Zentrum dessen. Mhm. Denn ohne ein vernünftiges PVS kann man die anderen Lösungen, die da kommen, auch unabhängig von den KBV-Vorgaben wie EPA und so, kann man völlig vergessen. Es funktioniert nur, wenn das Praxisverwaltungssystem mitspielt. Da nehme ich nur als Beispiel, wenn ihr digitale Lösungen habt, wie zum Beispiel bei mir jetzt eine digitale Rezeption auf der Homepage, wo man ja Chats nutzen kann, aber auch automatisierte Prozesse mit Upload-Containern und so weiter, dann gibt es da diverse Lösungen mit solchen digitalen Rezeptionen oder mit meinetwegen Fragebögen, die man anwenden kann und so weiter und so fort. Anrufbeantworter sowieso, klar. Alle Hersteller sagen dir, ja, wir haben ein Dashboard. Ja, wir wollen aber nicht auf 100 Websites noch zusätzlich sein, sondern wir wollen eigentlich komplett in unserem PVS sein. Und da müssen die PVS auch noch nacharbeiten, dass wir ja praktisch Integration bekommen von solchen Tools in die PVS. Weil dann werden wir nochmal auch besser werden und unsere Mitarbeiterinnen und wir selber auch werden nicht mehr so viel in verschiedene Dinge gucken müssen, in Browser, in E-Mails und ich weiß nicht was alles. Das muss alles eigentlich an einer Stelle stattfinden.
Man kann die Aufgaben in so drei Bereiche einteilen. Den einen hast du jetzt gerade genannt. Das ist das, was wir in den Praxen tun können. Also gucken, dass wir die Software, die wir in den Praxen einsetzen, dass die intelligent ist, dass die eine hohe Usability hat, dass da auch die Möglichkeit ist, externe Programme anzubinden, wie du es gerade beschrieben hast. Die zweite Ebene sind aber diese ganzen Verwaltungsprozesse, die uns von außen übergestülpt werden, die auch einen großen Teil betreffen und relativ unabhängig sind, mit welchem Praxisverwaltungssystem wir das da zu tun haben. Da ist das Bundesgesundheitsministerium tatsächlich an vorderster Front gefragt, mit der KBV und den Krankenkassen zusammen den Bürokratieaufwand in den Praxen zu minimieren und tatsächlich auch lebbar zu machen. Dazu gehört auch die Einrichtung der elektronischen Patientenakte, dass wir sie nutzen können. Und dann kommt noch ein dritter Punkt, den haben wir bisher gar nicht so richtig genannt. Bei einer älter werdenden Gesellschaft und bei einer zunehmenden Digitalisierung der Medizin werden wir auch Patienten brauchen, die damit umgehen können. Und da ist tatsächlich eine Riesenbaustelle, würde ich jetzt vielleicht zum Ende nochmal zumindest erwähnen. Auch die Patienten müssen geschult werden, wie sie mit diesen neuen digitalen Lösungen umgehen und wie die funktionieren.
Das stimmt, ja. Ich wollte euch so gegen Ende hin noch die Frage stellen, warum werden digitale Tools nicht anhand von echtem Mehrnutzen für die Praxen denn überhaupt entwickelt? Warum wenden sich die Entwickler denn nicht direkt an unsere Praxen? Jetzt haben wir das ja indirekt schon so ein bisschen so beantwortet, dass wir gesagt haben, eigentlich kommt es auf die PVS-Systeme an. Ne?
Würde ich mich vielleicht mal vordrängeln und dann Tino überlassen, das zu kommentieren, was ich sage, mit seiner Berufspolitikerfahrung. Und zwar, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir zu viele Player haben. Anstatt dass man, dass sich mehrere Institutionen darauf einigen, okay, das und das wird jetzt gemacht und wir geben meinetwegen an die Gematik oder an sonst jemanden den Auftrag raus, ihr macht das jetzt, kommt es ja zu einer Dauereinmischung. Wir haben die KBV, wir haben die Gematik, wir haben das Bundesministerium für Gesundheit, wir haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die sich im Moment noch sehr zurückhält, um es mal vorsichtig zu sagen, und wir haben auch den Spitzenverband der Krankenkassen und so weiter. Und alle mischen sich ständig laufend in diesen Prozess ein. Und dann haben wir auch noch weitere Player, beispielsweise wenn man sagt, warum kann man nicht einfach sich in der EPA anmelden mit einem QR-Code, wie für ja, praktisch die Patientenanwendung von meinem Softwarehersteller. Dann heißt es, okay, da ist dann tatsächlich die Behörde für Datenschutz und IT-Sicherheit, Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnologie, glaube ich. Dann sagen die wieder, das geht so nicht und sagen aber nicht, wie es geht, sondern sagen nur, dass es so nicht geht, wie es geplant ist. Und ich glaube, daran krankt das, dass zu viele Köche verderben den Brei. Und das ist an der Stelle besonders wahr, aus meiner Sicht. Was meinst du, Tino?
Ich glaube, dass es tatsächlich wahnsinnig kompliziert ist. Also da sind sicherlich die vielen Köche verderben den Brei. Das hat ja die Gematik in den letzten 10 Jahren auch massiv ausgebremst, dass da zu viel kontrovers diskutiert worden ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Gesetzgeber im Moment im Fokus hat, die Prozesse, wie sie in Papierversionen laufen, zu digitalisieren. Ich meine, der Hauptgrund für ein E-Rezept ist nicht die Tatsache, dass der Patient das Rezept zugeschickt bekommt. Das wird immer erzählt. Die Hauptarbeit an Rezepten war neben dem Ausdruck in der Praxis, dass die Apotheke das entsprechend ausfüllen musste mit ihren Daten, das an die Krankenkasse schicken musste. In der Krankenkasse wurde das Ganze digitalisiert, häufig händisch nachbearbeitet, bis das statistisch auswertbar war. Und diese Hintergrundarbeit, die ist riesenimmens. Und da muss man einfach sagen, es werden viele Prozesse im Moment digitalisiert, die noch nicht offenkundig der Patientenversorgung zur Verfügung stehen, die weder ihr noch wir in den Praxen tatsächlich richtig bemerken. Und ich glaube, dass hier der Fokus nicht ganz falsch ist, der aber dafür sorgt, dass eine große Schwierigkeit in der Akzeptanz der Digitalisierung entsteht, weil das, was wir in den Praxen erleben, halt nicht zu unserer Erleichterung führt, wenn beworben wird, dass da so und so viel Verwaltungsstunden bei der Krankenkasse eingespart worden sind. Das ist tatsächlich etwas, was wir dann in der Praxis im Null erleben, die Patienten nicht erleben. Und dann ist es so, dass das für die Akzeptanz schwierig ist. Und dann kommt noch das Problem, dass das Bundesgesundheitsministerium tatsächlich die Gesamtverantwortung für das System bei den einzelnen Playern lässt. Und da muss man einfach sagen, aufgrund der Datenschutzbestimmungen sind Gesundheitsdaten ein besonders schützenswertes Gut. Und da befinden sich dann auf einmal alle Praxen in der Notwendigkeit, irre Schutzmaßnahmen hochzurüsten, die man gar nicht richtig überblicken kann. Und da bekomme ich zum Teil Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die völlig überfordert sind, zum Teil mit den Angeboten, die sie in den Praxen haben, mit der großen Frage, brauche ich das denn wirklich alles? Muss ich wirklich so viel Geld für die Sicherheit ausgeben?
Und das beantwortet ja auch, glaube ich, was du gerade gesagt hast, ja eigentlich die Frage, die ich hatte, warum werden diese Tools nicht anhand von Mehrnutzen für die Praxen entwickelt? Weil es letztlich darauf ankommt, dass den Mehrnutzen der Kostenträger hat, also die Versicherungen. Ja, ob das die EAU ist oder wie du sagst, das E-Rezept. Das heißt, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die uns immer so offensiv verkauft wird als großer Mehrwert für die Praxen und großer Mehrwert für die Versicherten, stellt jetzt in erster Linie erstmal nur einen Mehrwert dar für die Krankenkassen, für die Kostenträger.
Ja, und ich würde noch was aufgreifen, was häufig auch zu Recht gesagt wird von Kollegen und Kolleginnen. Warum eigentlich bekommen wir Sanktionen, wenn wir Dinge nicht einführen? Bekommen übrigens nur wir in den Praxen, die Krankenhäuser nicht, wenn sie nicht mitspielen bei diesem Thema. Und ich hatte das auch auf dem Digitalisierungskongress in Hannover vor einiger Zeit gesagt, wir brauchen keine Sanktionen. Wir brauchen Dinge, die so gut funktionieren, ne, die, wie Tino gerade gesagt hat, sexy sind, dass man es benutzen möchte, weil es die Sachen einfach viel einfacher macht. Das brauchen wir. Und damit müssen wir auch alle mitspielen. Ich habe zu dem Thema Sicherheit neulich noch was gelesen. Gibt es wohl so einen Verband, der sich relativ stark gegen Digitalisierung engagiert unter uns Ärztinnen und Ärzten. Und da wurde gesagt, ja, die Gefahr der EPA sei besonders stark, wenn man zum Beispiel Ransomware ins Netz geht und so weiter. Da muss ich sagen, da müssen wir alle auch besser werden als Praxisinhaber, denn das Argument ist natürlich völliger Quatsch. Das hat nämlich überhaupt nichts mit der Digitalisierung oder EPA zu tun, wenn wir uns Ransomware einfangen. Das heißt, unsere Daten werden verschlüsselt. Dann sind das alle, die auf unseren Praxisservern liegen. Und dann braucht man dafür keine digitale Patientenakte, um diese Daten anzuzapfen. Und da medizinische Daten, insbesondere in Deutschland, etwas sind, was eben kritisch ist, sind natürlich auch Praxen irgendwann doch in gewisser Weise kritische Infrastruktur. Und deswegen ist man schon gut beraten, wenn man dort zum Beispiel über Firewall-Systeme und so weiter und eben auch über ein gutes Wissen über einen Umgang mit beispielsweise solchen Ransomware-E-Mails und so weiter, über Schulungen, besser wird. Da müssen wir alle tun. Und das hat dann auch irgendwann nichts mehr mit der EPA zu tun oder mit der Telematik.
Dazu gibt es übrigens auch eine schon ein bisschen ältere Folge von uns, aber über Datensicherheit in der Praxis und wie die Datensicherheitsstruktur in der Praxis aufgebaut werden sollte, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also insgesamt können wir festhalten, das deutsche Gesundheitswesen, das hat zwar durch die Covid-19-Pandemie auch ein bisschen an digitaler Transformation aufgeholt, so wie insgesamt die Gesellschaft ein bisschen digitaler geworden ist in der Zeit, aber auch gerade im Vergleich mit anderen europäischen Ländern hinken wir da immer noch stark hinterher, gerade was die Lösung von Versorgungsproblemen ganz akut angeht, auch wieder im Hinblick auf den demografischen Wandel, auf den Fachkräftemangel, auf auch die finanzielle Situation unseres Gesundheitswesens, die wir im Podcast auch oft genug thematisiert haben. Das heißt, wir müssen da im Prinzip besser werden. Wir müssen uns in ganz vielen Bereichen in der Versorgung auch neu strukturieren. Und wir brauchen dafür gute digitale Lösungen, die auch dann auf uns als Endanwender in der Praxis, in der Versorgung auch zugeschnitten ist. Sonst werden wir in diesem System in den nächsten Jahren unser blaues Wunder erleben.
Das stimmt.
Jupp.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war, warum ist eine gute Digitalisierung wichtig für unsere Praxen?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite dasarztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.